Austrian Voices, der Podcast für alle Auslandsösterreicherinnen und Österreicher.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Austrian Voices. Mein Name ist Klaus Kitzmüller und ich darf heute wieder einmal einen quasi ganz offiziellen Vertreter der Republik Österreich bei uns begrüßen. Denn Gerald Seidel ist Honorarkonsul und zwar in Houston, Texas. Und quasi ganz nebenbei ist Herr Seidel auch ein höchst erfolgreicher österreichischer Unternehmer in Amerika. Was genau er da macht und wie er dazu kam, das erzählt Ihnen jetzt in Kurzform meine Kollegin Sabrina Gander und danach Gerald Seidel höchstpersönlich.
Diplom-Ingenieur Gerald Seidel ist in Wien geboren und im 2. Bezirk gemeinsam mit seiner Schwester aufgewachsen. Sein Vater war Wiener Stadtgartendirektor, die Mutter Lehrerin. Nach einem Masterabschluss an der TU Wien mit dem Schwerpunkt Wasser- und Abwasserplanung ging Seidel für mehrere Jahre für österreichische Firmen in den Nahen Osten. 1987 gründete er sein erstes Unternehmen, MBC Inc. in Hongkong, das er 1993 verkaufte, um gemeinsam mit seiner amerikanischen Frau Michelle die Firma Headworks in den USA zu gründen. Mittlerweile ist Headworks in seinen Sparten der Abwassertechnik Marktführer in den USA und in insgesamt 45 Ländern weltweit mit Anlagen vertreten. Gerald Seidel lebt und arbeitet heute in Houston, Texas. Er hat eine erwachsene Tochter, die zurzeit in Berlin studiert. Seit 15 Jahren ist Gerald Seidel Honorarkonsul Österreichs und von Texas aus auch für die US-Bundesstaaten Oklahoma und Arkansas zuständig. Er ist passionierter Skifahrer und Segler, liebt die Oper und die Kunst.
Lieber Herr Seidel, herzlich willkommen bei Austrian Voices und vielen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, uns zu besuchen.
Schönen Nachmittag, schönen Abend nach Österreich.
Ja, ja, na, München in dem Fall, München.
München nach Houston, genau.
Bin ja auch Auslandsösterreicher. Ja, heute tatsächlich von Texas zu uns. Zuallererst, Herr Seidel, weil das interessiert dann doch sicher viele. Einige werden es wissen, viele andere nicht. Erklären Sie uns doch mal in kurzen Worten, was genau macht denn ein österreichischer Honorarkonsul so, abgesehen von Empfängen zum Nationalfeiertag?
Ja, die Hauptaufgabe des Konsuls ist eigentlich einmal die Botschaft in den verschiedenen Teilen des Landes, das einem zugeteilt ist, zu vertreten. In meinem Fall ist es so Texas, Oklahoma und Arkansas. Das sind ungefähr 35, 36 Millionen Leute, die da wohnen. Und die Pflicht, das habe ich also quasi zum Herrn Bundespräsidenten unterschrieben, ist, Österreicher zu helfen. Das ist also das Mandat. Wenn wer in Not ist, wenn wer Probleme hat, Gesundheit und so weiter. Also da muss ich einschreiten. Wenn wer im Gefängnis sitzt, und das ist nicht zu weit weg, bin ich verpflichtet, einmal im Jahr ihn zu besuchen. Kommt Gott sei Dank sehr selten vor, da wir eher nur Geschäftsleute hier in Texas haben, die sich benehmen. Ich glaube, in Miami, in manchen Urlaubsorten ist es etwas schlechter, wie ich von meinen Kollegen weiß. Und der zweite Teil ist dann, und das ist aber natürlich mehr mir oder den einzelnen Honorarkonsuln überlassen, sogenannte Public Diplomacy. Das ist so quasi die Forcierung von Wirtschaft, Kultur, Kunst, Wissenschaft und Austausch anzuregen oder zu forcieren. Was ich gerne mache, nachdem ich so im Marketing und Sales quasi für unsere Firma tätig bin, ist das ein Vergnügen. Aber ich glaube, man darf nie vergessen, und das muss ich sagen, sehe ich praktisch bei allen Kollegen, die ich habe, kenne und viele über die Jahre kennengelernt habe, die Nummer eins ist, Österreichern zu helfen. Die Rosinen dann sind natürlich wunderbar, aber das ist immer zweitrangig. Und wenn dann halt etwas passiert, passiert ja meistens nicht Donnerstagmittag, wie ich sage, sondern Samstagmitternacht, dann muss man halt dann unter Umständen Samstag opfern und schauen, wie man irgendwo einen Anwalt auftreibt, im Spital irgendwas organisiert oder was immer, um eben hier wirklich einen Unterschied zu machen und jemandem wirklich zu helfen.
Okay, Das klingt ja durchaus spannend auch. Ich nehme jetzt kurz zwei Aspekte raus. Zum einen, Sie haben gesagt, dass Sie durchaus auch wirtschaftliche Agenten hier verfolgen. Ist es dann in Kooperation auch mit der Wirtschaftskammer oder mit Advantage Austria? Oder unterstützen Sie die da oder wie ist da das Verhältnis?
Ja, ich meine, nachdem ich, wie gesagt, mit so und so ein, glaube ich, nach außen gehender Mensch bin, habe ich mit all denen viel Kontakt. Und unser Unternehmen, wir sind in der Rassaufbereitung, das heißt seit vielen Jahren weiß zum Beispiel eben die Advantage Austria, also die Außenhandelsorganisation, dass ich in der Materie mich doch auskenne und wenn da irgendwo eine Frage kommt über Markteintritt oder wie der amerikanische Markt funktioniert, dann wird das immer wieder an mich verwiesen oder gebeten, ob ich vielleicht ein Telefonat machen kann. Gerade letzte Woche ist sowas passiert, ne? Was ich mit Vergnügen mache und ich hoffe, ich kann halt manchen erklären, wie der amerikanische Markt geht, wo die Chancen sind, wo die Schwierigkeiten sind, die Unterschiede und hier irgendwie helfen, dass Leute wissen, wie sie das angehen wollen oder ob sie das angehen wollen.
Gibt es eigentlich, das fällt mir jetzt so spontan ein, jenseits von der Kammer, gibt es da irgendwelche österreichischen Communities in der Wirtschaft, so wie es das zum Beispiel ja schon sehr lange in der Wissenschaft gibt, wo österreichische Wissenschaftler in USA oder in Nordamerika sich zusammengeschlossen haben?
Ja, Communities in dem Sinn, also hier in Texas nicht. Also wir haben unseren monatlichen Stammtisch, aber das ist eher, sind viele, die kommen, manche sind noch im Geschäft und arbeiten selbstständig oder angestellt oder Wissenschaftler. Viele sind auch mittlerweile hier in Pension. Also eine Community in dem Sinn gibt es nicht. Aber dann ist wieder, hier wirtschaftlich bin ich aber auch oft mit der Botschaft verbunden, mit der Wirtschaftsabteilung, wenn eben eine Delegation kommt. Nicht, dass zu viele im Moment in Texas, vor allem in Texas, antreten, aber ist das Problem, dass viele Österreicher wie viele Europäer Amerika noch immer an der Ostküste sehen, die Action in Chicago und an der Westküste. Es beginnt sich etwas langsam zu ändern. Also ich sehe im letzten 2-3 Jahren nach Corona, kurz vor Corona, mehr wirtschaftliche Bestrebungen hier auch Fuß zu fassen oder Leute sehen, was hier los ist, wie viel Wirtschaftspower eigentlich in Texas ist. Ich meine, nicht zu vergessen, Texas wäre als alleinstehender Staat die 8. größte Wirtschaftsmacht der Welt mit 29 Millionen Leuten. Ne?
Okay. Ja, lassen Sie uns einmal, danke für diese Ausführungen, lassen Sie uns einmal jetzt zurückgehen zu Ihren Anfängen, Ihren beruflichen Anfängen. Vor allem, Sie sind ja in Wien geboren und aufgewachsen. Und haben in Wien auch studiert an der TU, die ja nun nicht den schlechtesten Ruf hat. Wenn man in so einer Metropole, für Österreich auf jeden Fall, aufwächst und studiert, dann liegt es ja nicht unbedingt auf der Hand, sofort abzuhauen und den Rest seines Berufslebens im Ausland zu verbringen. Was hat Sie denn dazu gebracht, diesen Weg von Anfang an einzuschlagen, außerhalb Österreichs zu agieren?
Ich habe oft nachgedacht und irgendwie kam ich irgendwann einmal dann zum Schluss, die Schuld, glaube ich, hat mein Geografieprofessor im Gymnasium. Der war also wirklich ein fesselnder Professor, verglichen zu manchen anderen, die sich bemüht haben, aber vielleicht mir nicht so gereizt haben. Geografie war so faszinierend und man darf nicht vergessen, wie wir so jung waren, war Reisen in die weite Ferne ja sehr teuer. Also die Devise war quasi als Student, ich fliege eine Woche nach Amerika oder ich bin fast 2 Monate in Europa mit dem Auto unterwegs. Ne? Von der Spanien oder Italien, Frankreich oder Skandinavien. Also war eigentlich dieses weite Reisen lange aufgeschoben. Ich habe gesagt, also Amerika wird man nicht weglaufen. Aber das Interesse war eigentlich vom Gymnasium her irgendwo immer gegeben. Und gegen Ende des Studiums, wie es dann kam zum Punkt, was zu tun, war also auch immer die, für mich eigentlich die Entscheidung ziemlich klar, ich suche einen Job, der eigentlich nicht in Österreich ist. Was aber nicht heißt, dass ich bis heute irgendwo meine Verbindung abgebrochen habe, Gegenteil. Nicht? Also in meinem Herzen sage ich oft, ich bin Österreicher, Strich Europäer, vielleicht noch Weltbürger, aber eigentlich sehr im Herzen ein auch, oder Wiener vor allem nicht? Auch. Aber das Interesse, die Welt zu erobern, das war von Anfang an irgendwo immer hier. Und das war vielleicht wirklich bedingt durch Geografie.
Dann sind Sie ja nach der Universität gleich mal in eine Region gegangen, die jetzt auch nicht unbedingt zumal zur damaligen Zeit so ganz naheliegend war, in den Nahen Osten. Also wenn schon weg schnellstmöglich, warum dann dahin?
Der erste Job im Endeffekt war dann für damals noch die Voestalpine, also VA-Tech jetzt. Und da hat sich ergeben, da war jetzt die Abteilung, die mit primär Ägypten, Sudan und so weiter zu tun hatte. Also das war jetzt kein Wunsch von mir, sondern dort war der Platz frei. Und ich hatte parallel zu meinem Studium eigentlich immer mich mit Wirtschaft beschäftigt und oder vor allem mit Außenhandel, so Kurse am WIFO gemacht und so weiter. Und dort war so die Rolle eigentlich von auf der wirtschaftlichen Seite was zu tun im Business Development mit und aber einen technischen Hintergrund zu haben. Und das war eigentlich das, warum die mich gesucht haben, genommen haben. Und da haben wir also den Großteil der Arbeitszeit also in Ägypten verbracht und wenn in Österreich war ich in Linz, nicht? Aber ja. Sudan war damals noch theoretisch Teil, aber in Sudan war ich zwei oder dreimal. Da hat damals schon die Revolution begonnen, islamische Konflikte mit den Christen und damit war eigentlich Sudan schon tot. Ne?
Mhm. Das heißt, das war jetzt mehr Zufall, jobbedingtes Angebot als wirklich jetzt Passion oder sowas. Dann sind Sie aber einen großen Schritt weitergegangen und in einen ganz anderen Kulturkreis.
Dann war ich aber noch einmal, dann war mein zweiter Job. Die Föst hat dann begonnen zu implodieren, ne? Mhm. Und hatte ich also einen gedacht, das wird also, das geht nicht sehr gut aus, habe ich irgendwie recht gehabt. Und habe dann für einen österreichischen, für den Macron-Konzern gearbeitet und das hat mich dann nach Kuwait gebracht noch. Ne? Also es war eine ähnliche Region, nur eigentlich verglichen mit Kairo noch viel extremer sozusagen. Ne? Das war ein trockenes Land, also kein Alkohol, aber war in Wirklichkeit fantastisch. Und von dort hatten wir viel versucht zu machen, der Herr Makulan war ein sehr rühriger Mann und war teilweise sehr viel mit Wirtschaftsdelegation unterwegs. Wir haben uns dann so geschaut wegen Geschäfte in Indien, in Pakistan, aber auch in Bahrain und in anderen Teilen. Also das hat dann begonnen eigentlich mit dem Meer sogar reisen, nicht? Weil Ägypten war Ägypten und da war es schon eigentlich mit noch eine weitere Bandbreite an Kulturen und Ländern und verschiedenen Typen von Projekten.
Ja. Wobei man sicherlich auch Kuwait und den gesamten Mittleren Osten aus den 80er oder 90er Jahren kaum mit dem vergleichen kann, wie er sich heute darstellt. Ne?
Ja, hat sich manche weiterentwickelt, manches weniger, nicht? Aber wenn Kuwait ist eines der konservativsten Länder, nicht? Die sind also, die waren immer ein bisschen die Stiefkinder der reichen Golfstaaten, glaube ich, sind sie heute noch. Vergessen viele, aber es war mein Leben, das ist eben der Unterschied von einem Besuch oder Tourismus-Trip oder dort leben. Und selbst in Kuwait, viele haben gesagt, du Armer, du musst in Kuwait leben. Sage ich, ich bin nicht arm und ich muss nicht dort leben, sondern ich könnte jederzeit ja sagen, das genügt. Aber es war faszinierend. Ne? Das Traurige war eigentlich damals, dass dann, das ging zu Ende, Kuwait war ungefähr zwei Jahre, denn dann hat schon während ich noch dort war, der Iran-Irak-Krieg begonnen und von meinem Hotelzimmer, von meinem Zimmer konnte ich also aufs Meer schauen und am Horizont war eine Insel, die gehörte zu dem Irak und manchmal in der Nacht hat man dann gesehen, die sogenannte Christbäume, glaube ich, nennen es das beim Militär, wo sie so Flares, Licht, wo sie immer Raketen runterschießen, um das Kampffeld zu erhellen. Und das war so quasi 40 Kilometer, wo ich weg war, war Krieg. Und damit, in dem Sinn, war Kuwait tot. Nicht? Da wollte eigentlich keiner mehr hin. Nicht? Und damit ist das eigentlich dann aufgegeben worden.
Haben Sie was Bleibendes mitgenommen aus dieser Zeit in diesen arabischen Ländern?
Naja, eigentlich sehr viel. Ich meine, erstens einmal, wenn man auf heute die Zeitungen, Nachrichten liest, die mit der islamischen Welt, sie ist eine andere Welt, keine Frage. Aber wenn man die einzelnen Menschen wollen genauso wie wir in irgendeiner Form im Frieden leben. Also das darf man, glaube ich, auch nie vergessen. Und das ist eigentlich, es geht oft unter. Und die selbst wie im Westen, die viele, die an der Macht sind, bestimmen irgendwas, was eigentlich nicht unbedingt das ist, was das Volk sozusagen will in vielen Fällen. Und dort war es detto. Also ich hatte dort wirklich gute Freunde und das war faszinierend, da hat es keine Konflikte gegeben. Die Religion, der hat seine Religion gelebt, ich lebe meine, der eine hat den anderen nicht beeinflusst. Wir haben uns, Christbäume waren verboten, ich kann mich erinnern, also durch einen Freund hat sich ergeben, dass ich damals eigentlich im Hilton so ein Long-Term-Guest war und ein guter Freund aus Wien, der so im internationalen Hotelgeschäft begonnen hatte, hat im Hilton gearbeitet und da haben wir dann Christbaum gekauft. Das war so illegal auf der Ringstraße sozusagen, so einer Ringroad in Kuwait, war ein Christbaummarkt. Dort haben alle westlichen Leute die Christbäume gekauft und dann haben wir im Hotellobby einen Christbaum aufgestellt und dann war ich vor Weihnachten in Wien, war beim Lobmeier und habe Ersatzelemente, die so Luster machen, gekauft. Und der Generaldirektor und seine Frau waren Deutsche und haben den Luster im Hilton mit diesen Glas-Luster-Elementen aufgeschmückt teilweise. War mit Licht, hat fantastisch ausgeschaut. Nicht? Also hat aber keinen dort gestört, dass dort der Christbaum dann stand. Ne?
Wäre vielleicht heute anders, oder? Möglicherweise.
Naja, wenn es heute nach Dubai fahren oder wo immer, es gibt es endlos. Die feiern Weihnachten.
Ja, Dubai schon, ich meinte jetzt Kuwait, aber.
Oh, glaube ich nicht. Also, die haben genauso Schmuck, Christbaum, weiß ich nicht genau, aber selbst in Riyadh oder wo immer ist alles weihnachtlich geschmückt. Hilft dem Geschäft. Das
ja, ja. Okay. Dann ging es für Sie aus dieser Region doch einen großen Schritt weiter, wenn ich das richtig verfolgt gelesen habe, nämlich nach Hongkong, also nach Fernost, was ja eine völlig andere Umgebung ist, andere Kultur, mit Sicherheit auch wirtschaftlich anders zu betrachten ist. Was hat Sie da hingezogen und was haben Sie von dort mitgenommen?
Ja, das hat sich dann irgendwie ergeben, wie gesagt, mit Covid, mit dem Krieg, wollte mich die Firma wieder in Europa haben und das hat mich eigentlich nicht so sehr interessiert. Die wollten sich vor allem Richtung Osteuropa mehr ausweiten und das war damals eigentlich noch sehr super grau, das war also nicht wirklich aufregend. Und dann hat sich zufällig halt ergeben, dass ein der ehemalige Chef des Hongkonger Trade Development Councils, irgendwie sozusagen die Entwicklungsbehörde von Hongkong, die wirtschaftliche, der irgendwie vielleicht wie der Handelsminister quasi agiert hatte, ein Engländer ging in Pension, hat eine Planungsfirma oder eine Consultingfirma aufgemacht, um Europäer, Amerikaner und so weiter Richtung Hongkong, China und Asien zu beraten. Und er hat einen Europäer gesucht, der mit ihm zusammenarbeitet. Und ich habe dort quasi selbstständig als Junior begonnen, mit ihm zu arbeiten. Wir hatten so verschiedenste Institutionen vertreten, sei es Amerikaner, sei es Europäer. Richtung Hongkong für von Textilfirmen, auch dann Firmen wie Hongkonger Textilfirmen. Damals hat es viele Quoten gegeben, wie man zum Beispiel eine Fabrik gründet in Madeira und damit sagen, dann Hemden dort fertig produziert und damit quotenfrei nach Europa bringt. Oder der anderen Weg, damals hatte die Länderbank, hat es noch gegeben, der Wirtschaftsabteilung, ein Wirtschaftsabkommen mit der südlichsten Provinz in China, in Guangdong, arrangiert und so weiter und so weiter. Das war super interessant.
Wie lange waren Sie dort?
Fast 6 Jahre. Ne?
6 Jahre?
Da hat sich aber dann ergeben, dass wir gesehen haben, dass im Umweltbereich sehr viel zu machen war. Und aus dem hat sich ergeben, dass ich also dann eine Firma aus Österreich, die ich kannte, quasi vertreten habe. Und das war eigentlich sehr erfolgreich. Und aus dem hat sich eigentlich mein restliches Leben
entwickelt. Das war schon im Bereich Abwassertechnik. Und der Themenbereich hat sie ja dann nicht mehr losgelassen. Zumal das ja, glaube ich, auch ein Schwerpunkt Ihres Studiums war, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Das Studium auf der TU war noch praktisch 90% fixiert und der Wahlfach, hier hatte ich Wasser, aber es war nicht sehr tief.
Also das, okay, das heißt, dem haben Sie sich erst dann begonnen, so richtig intensiv zu widmen. Und dieses Thema hat Sie ja dann nicht mehr losgelassen, habe ich schon gesagt, aber auch wieder ganz woanders hingeführt, nämlich wahrscheinlich dorthin, wo Sie eh schon immer hin wollten, in den größten Markt, der dafür und für das meiste andere existiert, nach Nordamerika.
Ja, Nordamerika, richtig, stimmt, aber dass ich hierher wollte, war nicht unbedingt geplant. Also Asien schon fasziniert. Auch wieder nicht, dass ich sage, ich will dort auswandern und nur wohnen, aber es war faszinierend zu sehen und wieder mit Leben totaler Unterschied als Tourist zu sein. Das ist ein 1000 Lines. Ne?
Haben Sie eigentlich Chinesisch gelernt
in der Zeit? Nein, das ist eigentlich zwei simple Gründe. In Hongkong damals wurde nur Kantonesisch gesprochen, das also viel, viel schwieriger ist als Mandarin. Das Zweite, wie ich dort war, war Hongkong ja noch eine englische Kolonie und alle waren noch sehr stolz, Englisch zu reden. Und ich kam dorthin, war noch jünger, das heißt, mein Enthusiasmus war mittelgroß, aber ich wollte Chinesisch lernen. Irgendwie haben wir also Bücher gekauft und das begonnen zu uns Kassetten. Und man kam ins Büro und hat zur Rezeptionistin oder Sekretärin irgendwie versucht, auf Chinesisch einen guten Tag oder dies und das. Und die hat in Englisch geantwortet. Und sowas überall, im Hotel oder wo im Geschäft. Alle haben in Englisch geantwortet. Bis ich also nach ein paar Monaten gesagt habe, okay, dann reden wir Englisch. Ne? Also ich kannte mehr in Thai, wo ich oft war, weil ja viele Freunde wohnen immer in Thailand und wir teilweise geschäftlich dort waren. Die waren super begeistert. Dasselbe, sagen mein Arabisch. Ich konnte nie Arabisch, aber ich nenne es Taxi-Arabisch. Ne? Denn dort ist jeder super begeistert, wenn sie ihm irgendwas auf Arabisch sagen. Finde es fantastisch, dass sie so den Willen haben, es zu lernen, und er wird ihnen helfen. Das war in Hongkong nie der Fall. Also da habe ich dann aufgegeben.
Aber sonst nimmt man sicher einiges mit aus 6 Jahren in dieser Region.
Nee, sonst kriegt man viel mit. Und ich war nie angestellt dort, sondern habe dann meine eigene Firma gehabt und dann für etliche Jahre chinesische Partner. Und dadurch bin ich noch mehr sozusagen in das chinesische Lifestyle eingedrungen, ne? Das man vielleicht sonst nicht so mitbekommt. Und Hongkong, wie ich damals war, war die westliche Community sehr klein. Das waren eigentlich zwei kurze Straßen. Da waren die westlichen Expats unterwegs. Heute ist die Expat-Community viel größer und ist auch heute eine weit größere Vermischung seit vielen Jahren zwischen Chinesen und West. Also wenn Sie ins westliche Nachtlebensgegend gehen, dann sind dort jede Menge Asiaten. Früher waren dort kaum welche. Ne? Mhm.
Dann haben Sie Ihr neues Schwerpunktthema in die Hand genommen und sind aber damit trotzdem raus wieder aus Asien und haben gemeinsam mit Ihrer späteren Frau die Firma Headworks gegründet. Erzählen Sie uns doch bitte mal, wie es zu der Firma kam und warum Sie dann schlussendlich tatsächlich auch in den USA und in Houston gelandet sind.
Also meine Frau ist Anwältin oder war Anwältin, hat für große Ölkonzerne gearbeitet und kam, wie ich sie kennengelernt habe, war sozusagen in einer Auszeit und hat durch die Kontakte, nachdem sie so für die Ölfirmen auf der ganzen Welt unterwegs war, wir haben uns kennengelernt in Griechenland auf einer Insel und das Gespräch war auch, was machst du in Amerika? Und ich habe gesagt, wir machen gar nichts in Amerika. Nein. Sie hat gesagt, Amerika ist ein großer Markt und irgendwie ja, hat sie gesagt, komm doch mal mit, ich kenne da ein paar Leute in Houston. Sie ist ursprünglich, meine Frau ist, Michelle ist aus Chicago, aber wie sie ungefähr 18 war, sind ihre Eltern nach Texas gezogen wegen der Arbeit des Vaters und ist sie mitgezogen und hat dann hier in Texas studiert. Und so sind wir nach Houston geflogen einmal dann und haben gesehen, naja, also die Technologie, die hier in Amerika anbieten, ist eigentlich also genauso antik, wie wir sie ursprünglich in Hongkong gesehen haben. Und haben gesagt, in einem wilden Moment, das werden wir angehen und das ändern. Der Druckschluss war nur, dass die Michelle gesagt hat, Amerika ist das Land, wo alles schnell geht. Ich habe gesagt, das würde mich freuen, denn woanders geht es nicht schnell, vor allem nicht im kommunalen Bereich, wenn ihre Kunden Kommunen sind. Leider hat sie nicht recht gehabt, sondern es ist
in diesem
hier,
Punkt.
Genau, in dem Punkt sind sie hier genauso langsam wie überall auf der Rest auf der Welt. Aber so, da haben wir also das begonnen, da haben wir noch in Wien gelebt, unsere Tochter wurde in Wien geboren und nach knapp 5 Jahren, die Tochter wurde geboren, eigentlich, wie wir die Firma begonnen haben, das ist immer leicht zu erinnern. Aber nach knapp 5 Jahren hatten wir die ersten Aufträge und da war keine Frage, wir müssen umsiedeln dorthin, wo das Geschäft ist. Und durch die Familienbeziehungen lag Houston auf der Hand. Nicht nur wegen denen, aber weil auch Houston im Zentrum Amerikas liegt, im Süden und ich knappe 3 Stunden nach New York braucht, 3 Stunden nach Chicago oder 2 Stunden nach Chicago, 3 nach Los Angeles. Also wenn die Familie jetzt in North Dakota gewohnt hätte, hätten wir es nicht machen können, aber Houston hat also hier sehr gepasst.
Ich habe mal ein Zitat von Ihnen gelesen in der Vorbereitung auf dieses Gespräch. Da haben Sie gesagt, wenn ich mich richtig entsinne, dass eine Firma, wie Sie sie mit Headworks aufgebaut haben, so von Österreich aus nicht machbar gewesen wäre. Würden Sie das heute noch immer so sehen? Also wenn man heute anfangen würde mit einem ähnlichen Projekt?
Ja, und würde ich sagen, das Problem zu einem gewissen Maß ist das Marktgrößenproblem. In Amerika, wir haben gekämpft und dann hat es halt den ersten Auftrag gegeben, einen kleinen in Texas, eigentlich in Houston in der Gegend. Das war Glück, weil wir dann Leute hinbringen konnten. Und dann der erste größere Auftrag war in Seattle. Und das war ein gutes Beispiel, denn große Stadt, eine große Anlage, Maschinen hingeliefert haben, die es in ganz Amerika noch nicht gegeben hat. Und damit hat eigentlich wer in Miami oder in New York grundsätzlich einmal es akzeptiert, weil es in Amerika war, ne? Obwohl das 4000 Kilometer oder mehr weg ist. Und das ist, glaube ich, das Problem halt in Europa noch immer zu einem gewissen Maße von der Landesstruktur, wenn sie in Österreich einen Auftrag haben und sie gehen nach Italien, wieder die ersten Referenzen in Österreich wahrscheinlich nur bedingt akzeptieren und dann will er vor allem seine Broschüre auch in Italienisch haben. Nicht? Und der Pole will das wahrscheinlich, sagt, wo hast du in Polen was installiert? Nicht? Und so geht es weiter. Und ich glaube, das macht es viel schwieriger von Beginn an her. Nicht?
Und daran hat auch die EU nicht so dramatisch viel geändert, weil darauf hat meine Frage abgezielt vorhin, denn als Sie ja Richtung USA gegangen sind, war Österreich noch gar nicht bei der EU, glaube ich, oder gerade eben. Und heute würde man von außen denken, das hätte sich schon geändert, auch wenn natürlich Sprache noch immer ein Faktor ist.
Wir haben in Europa im Moment kein Geschäft. Das Einzige, wo wir eigentlich ganz gut
Geschäft haben, ist England, Schottland und Irland. Aber am Kontinent nichts. Also kann ich jetzt wirklich nicht ganz genau darüber mit persönlicher Erfahrung darüber urteilen, aber so viel wie ich höre, ist sicher leichter geworden, ist keine Frage. Ne? Das ist die Welt mit Internet und so weiter ist geschrumpft. Das ist überhaupt keine Frage über die Jahre. Leute sind offener geworden. Importe, damals hat es ja auch kaum, nach Amerika kaum einen Import gegeben von also zumindest im Umweltbereich. Ne? Das war alles. Wo kommt das her? Da kommen wie komme ich zur Wartung und so weiter? Das hat nicht, diese Schranke ist nicht sehr gefallen oder geschrumpft mittlerweile und so ist sicher in Europa auch. Ne? Aber ich glaube, gewisse Barrieren des Marktes als Binnenmarkt, würde ich sagen, gibt es noch immer, sicher weit weniger, auch keine Frage.
Aber Sie würden jetzt heute als in Amerika sitzender Unternehmer den europäischen Markt nicht unbedingt als einen Markt sehen, die EU?
Nein, in unserem Fall ist es simpel. In Europa sind viele super Firmen im Umweltbereich. Viele der Technologien, eigentlich genauso wie von uns, kamen aus Europa. Das heißt, in etliche Dinge, wo ich hier eher alleine bin oder wo andere versuchen, Fuß zu fassen oder aufzuschließen. In Europa habe ich total gleichwertige Lokalmatatore sozusagen. Ob es jetzt in Österreich ist oder in Deutschland, Italien macht immer ein bisschen auf etwas auf billiger, die Spanier auf etwas auf billiger, aber sie sind dort. Ne? Das heißt, man müsste auch vom Preis im Moment, wenn man mechanische Sachen in Amerika produziert, hat man eigentlich mit Exportkosten, mit dem Dollar-Euro-Unterschied im Moment meiner Meinung nach auch kaum eine Chance, wettbewerbsfähig zu sein. Also England, Irland ist etwas leichter, das ist eigentlich wie immer wieder ein anderes Land, aber also auf der mechanischen Seite, auf der biologischen Seite, die wir auch haben, ist ein bisschen anders, aber das Export kein Problem, wir tun sehr viel exportieren, auch ein Büro im Nahen Osten, aber selbst da machen wir im Kontinent eigentlich nichts, da eigentlich wirklich super Firmen lokal sind. Ne? Mhm.
Produzieren Sie alles in den USA?
Naja, großteils. Also wir haben eine eigene Fabrik, wo vor allem die mechanischen Sachen, die werden im Moment alle hier gemacht. Wir haben hier und da woanders produziert, hat sich aber für uns dann nicht teilweise vom Volumen nicht ausgezahlt. Sie müssen Leute hinschicken, die, wenn sie in manche, wir haben in Mexiko ein paar Jahre produziert, die Qualität war eigentlich sehr gut, aber dann müssen sie eine Firma finden, die dort auch die clever ist und nicht irgendeine super billige nur. Und die wissen aber genau, was eigentlich auch das Gehaltsschema der Arbeiter in Texas ist. Und dann versuchen sie schrittweise, sich dem anzunähern. Und dann kommt der Punkt, dass es eigentlich sich nicht mehr auszahlt. Nicht? Sie müssen noch immer wen hinfliegen, der muss fliegen, übernachten, unter Umständen Auto mieten. Sie müssen Komponenten haben wir hingeschickt. Also das am Schluss war das fast teurer als hier und so. Ja, also da müssen sie ihre eigene Fabrik im Endeffekt bauen und das hat sie, zumindest haben wir beschlossen, also das nicht zu tun.
Ja, und die Politik wird ja auch ihres dabei, oder trägt gerade ihres dazu bei, denke ich, auch gerade in den USA, um Technologien, die interessant genug sind und substanziell im Land zu halten.
Ja, bis jetzt war es, wie gesagt, es gibt also jede Menge Konkurrenten, die so Sachen importieren, nur von der Biden-Regierung gibt es also das Infrastrukturpaket, heißt BABA, also Build America, Buy America. Das wird hart. Darum sehe ich also auch Konkurrenten, die jetzt Fabriken oder Produktion irgendwie hier versuchen zu etablieren. Ein großer Konkurrent aus Deutschland hat seine Fabrik die haben eine hier, die sind also weit größer und ältere Firmen, weit ausgebaut, denn ja, sonst ist so Import vorbei. Wenn sie Gelder oder wenn die Projekte aus diesem Topf finanziert sind.
Okay, das ist interessant, dass das auch in diesem Bereich der Fall ist. Ich darf jetzt noch einen Schritt weg machen vom Beruflichen und Sie kurz zu einem Thema auch befragen, das für ganz viele unserer Hörerinnen und Hörer immer mit zu den wichtigsten, für sie selbst wichtigsten und interessantesten gehört, nämlich das Thema Staatsbürgerschaft. Also einmal, Sie sind ja in einer offiziellen Funktion auch tätig als Honorarkonsul. Das heißt, Sie werden ja möglicherweise auch da und dort mit dem Thema konfrontiert sein. Zum anderen, Sie leben jetzt selbst, glaube ich, fast 30 Jahre sind es dann in den USA. Haben Sie eigentlich eine US-Staatsbürgerschaft?
Nein, bin noch immer gleicher Österreicher mit Green Card, ja.
Mit Green Card, okay. Ja.
25 Jahre hier. Also irgendwie, meine Frau drängt mich, muss ich sagen, einmal in der Woche, aber ich weiß nicht. Wie ich vorher gesagt habe, bin im Herzen noch immer Österreicher, Europäer, viele Freunde dort. Also das ist die Kerngruppe, ist unverändert. Ich hatte einige Wege in der Früh zu tun und mit zwei Freunden in Wien telefoniert. Das ist eigentlich genauso. Okay. Und muss gestehen, hat mich eigentlich irgendwie nie gereizt. Bei der Wahl ist vielleicht das Einzige, wo sie sagt, ja, du regst dich auf über die Politik, aber du kannst nicht mitbestimmen. Also wir spenden genug und unterstützen die also uns hier mental nahestehen. Aber ja, wählen kann ich nicht, gestehe ich ja.
Okay, aber das war nicht genug Grund, um die Staatsbürgerschaft zu beantragen.
Und mit der Regierung vor Herrn Biden war das so und so eher der Grund zu überlegen, ob man wieder auswandert. Ne?
Wir wollen nicht ins Detail gehen politisch. Aber was mich interessiert hat, ist natürlich die Frage, viele schreckt ja die Tatsache ab einfach, dass man grundsätzlich mal die österreichische Staatsbürgerschaft abgeben müsste, wenn man eine andere annimmt, ausgenommen man bekommt diese Ausnahmegenehmigung. Nur in Ihrem Fall ist ja fast davon auszugehen, dass Sie eine Bewilligung erhalten würden, wenn Sie 15 Jahre Honorarkonsul waren. Dann haben Sie sich ja entsprechende Verdienste um die Republik erworben. Also wäre eine Doppelstaatsbürgerschaft, wie Sie wahrscheinlich ja auch Ihre Tochter hat, nehme ich an, wenn die
Mutter Amerikanerin ist. Die hast du durch die Geburt, ne? Automatisch.
Genau. Also aber das wäre ja auch für Sie durchaus greifbar. Ja. Aber auch eine Doppelstaatsbürgerschaft hätte Sie nicht wirklich so interessiert, dass Sie sich darum bemüht hätten bis dato?
Bis jetzt nicht. Also ich muss sagen, ich lebe sehr glücklich so.
Okay.
Und mit der Green Card habe ich...
Ohne Wählen.
Ja, ohne Wählen. Also Green Card minus Wählen. Ich meine, Dinge, die mir wahrscheinlich sieht, nachdem ich also sehr, sehr viel fliege und das meiste ist im Ausland, die Staatsbürgerschaft hätte mich wahrscheinlich dazu bewogen, oder sie zu nehmen, wenn ich mich immer an der Grenze anstellen müsste. Aber mit der Green Card habe ich also auch dort bei der Einreise alle Vorzüge eines amerikanischen Staatsbürgers mit dem Global Entry, wie sie heißt. Also ich bin in einer Minute oder weniger quasi durch die Passkontrolle überall. Und ja, wenn ich verstehe es von anderen, es ist auch eine Frage, wie weit sich, in unserem Fall jetzt Österreicher oder im Endeffekt in Amerika Dauer etablieren wollen und uns sagen, mehr und mehr die ehemalige Heimat vergessen. Ne? Manche haben überhaupt keine Freunde mehr da, oder sie waren vielleicht sehr schlecht im Freunde pflegen, und die Freunde muss man pflegen, oder der pflegen, der im Ausland ist, meiner Meinung nach. Wenn das kontinuierlich passiert, melden sie sich schon auch. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist der im Ausland ist, der in der Pflicht, eine Freundschaft zu pflegen. Ne? Und dasselbe ist vielleicht auch mit Familie. Manche haben keine Familie oder Minimum, oder gibt es irgendwelche Trennungen. Also da sehe ich manche, die sagen, ich bin so etabliert hier, ich fahre ja alle 2, 3, 4, 5 Jahre nach Österreich, es ist mir egal. Ne? Und dann, glaube ich, kommt es nicht mehr zu sagen, okay, ich bin hier Amerikaner. Ne?
Aber Sie haben es ja schon gesagt, Sie haben ja noch sehr viele Verbindungen auch ja. zu Europa, auch wenn Sie in der EU nicht beruflich tätig sind. Wie oft sind Sie in Österreich?
Ich schaffe es. Also, das einzige Nachteil ist, nachdem ich ja kein Geschäft mache in Europa, außer England, liegt es eigentlich nicht wirklich am Weg, wo ich hinfliege. Aber ich schaffe es zumindest, würde ich sagen, zweimal im Jahr. Ne? Was okay. sehr wenig ist. Aber
also Sie halt, verbringen dann auch ein bisschen Zeit da?
Ist immer eher gestresst. Ne? Das ist eigentlich so wie ein Schnelldating von Freunden. Ne? Aber
okay.
Der Vorteil ist, Europa, in Österreich geht es leicht, verglichen zu hier. Hier muss man sich, um mit Freunden zu treffen, oft wie einen Termin ausmachen. Ne? In Österreich geht es ja eigentlich, wenn ich hier bin und du bist hier, dann treffen wir uns. Auspasst, da rufst du mich an.
Ja, das ist in Amerika immer ein bisschen schwieriger, weiß ich auch noch aus meiner Zeit dort. Wie schaut denn das in Ihrer Zukunftsplanung aus? Ich meine, Österreich ist jetzt nebenberuflich quasi ohnehin permanent an Ihrer Seite, aber planen Sie für zukünftige Zeiten mehr, sich in Österreich aufzuhalten, oder ist das nicht so im Fokus?
Oh ja, also all along müssen wir sicher etwas leiser treten beim Arbeiten im Moment. Wenn wir in der Firma sind, kommen wir eigentlich aus vor 7, 7:30 nie aus der Firma. Also das ist auf Dauer, glaube ich, nicht machbar. Und der Plan ist schon, meine Frau, wie gesagt, ich habe sie in Europa kennengelernt und sie sagt, wenn sie böse ist, sagt, ich habe lang gearbeitet, dass ich in Europa komme, dann lerne ich dich kennen und jetzt bin ich wieder in Amerika. Also sie ist sehr europafreundlich gesinnt und der Plan wäre eigentlich schon all along, viel mehr Zeit in Europa zu verbringen, vielleicht auch eine Wohnung in Wien zu kaufen zum Beispiel und von dort halt mehr in Europa Zeit zu verbringen. Wobei ich sehe, dass bei vielen Europäern hier, wir haben so einen unserer besten Freunde, ein schwedisches Ehepaar, die haben vor 2 Jahren eine Firma verkauft. Die sind also jetzt im Sommer so 3 Monate in Schweden und in Stockholm und hier, dann halt wieder kurz drüben. Und so sehe ich es bei etlichen anderen. Also es hat der ehemalige deutsche Kollege, die haben noch immer Wurzeln hier, norwegische, teilweise vom Konsulaten her, wo wenn Generalkonsul, also Karrierediplomaten, sagen, ihren letzten Dienstjob hier hatten, sind manche geblieben mit diesem Pendel. Ne?
Mhm. Ja, dieses längerfristige Verweilen auf zwei Seiten, das kenne ich auch von einigen AuslandsösterreicherInnen, die sich im fortgeschrittenen Alter oder in der Pension dann sehr bewusst dafür entscheiden. Und ja, ist vielleicht auch eine schöne Art und Weise, seine zwei Lebensschwerpunkte dann halt irgendwie zu verknüpfen. Ne?
Ja, ich meine, in 25 Jahren baut man sich hier Freunde auf. Ne? Das sind wirklich gute Freunde auch. Ne? Detto. Also sie heute zu sagen, wegzuziehen, ist ja, macht keinen Sinn in dem Sinn, das alles zu vergessen. Ne? Aber ich glaube, die Schwierigkeit kommt irgendwann, hoffentlich ganz, ganz weit weg, wenn die Mobilität von einem der Partners oder beiden weniger wird und so heute fliegen nach Österreich ist kein Problem, nicht? Oder egal, nach Asien fliegen. Wenn das alles mühsam wird, dann müsste man sich halt unter Umständen dann für einen Platz entscheiden.
Das ist
hoffentlich weit, weit weg, wenn wir schauen, was dann passiert.
Ist schon sicher richtig. Ja, lieber Herr Seidel, dann denke ich, wir könnten zwar natürlich noch ewig plaudern und noch genug weitere Themen finden, aber ich denke, für heute bleibt mir nur, Ihnen ganz herzlich zu danken für Ihren Besuch bei Austrian Voices. Waren ganz viele interessante und spannende Aspekte dabei. Ich wünsche Ihnen weiterhin alles, alles Gute, sowohl beruflich wie auch privat. Und frohe Weihnachten, die stehen ja kurz bevor. Und einen guten Rutsch in ein glückliches, schönes, erfolgreiches neues Jahr.
Ja, vielen Dank, Detto, frohe Weihnachten und hoffen wir, ein Freund hat gesagt, Jahreszahlen, die gerade sind, sind die besseren Jahre. Also wir haben alle Hoffnung auf 2024 hier.
Das klingt sehr gut. In diesem Sinne, vielen Dank. Dies, liebe Hörerinnen und Hörer, war die 28. und für das Jahr 2023 letzte Episode von Austrian Voices. Wir freuen uns, dass Sie zugehört haben und bedanken uns für Ihr Interesse. Und bei unseren mittlerweile vielen Stammhörern und Stammhörerinnen bedanken wir uns für Ihre anhaltende Treue. Bitte geben Sie uns jederzeit jegliches Feedback, am besten über unsere Website austrianvoices.com. Und wenn Sie dieses Format mögen, empfehlen Sie uns bitte weiter, wo immer auch Sie gerade sind. Wir werden uns jedenfalls auch 2024 wieder bemühen, interessante und spannende Auslandsösterreicherinnen und Österreicher als Gesprächspartner zu gewinnen und würden uns sehr freuen, wenn auch Sie dann wieder dabei sind. Für heute aber vielen Dank fürs Zuhören, eine wunderbare Weihnachtszeit und einen guten Rutsch in ein gesundes, glückliches und erfolgreiches neues Jahr. Auf Wiederhören!